NDR Info. Echo des Tages.
Mindestens 4 Menschen sterben bei Schießerei vor Synagoge in Pittsburgh. Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland beraten über Syrien. Tausende demonstrieren für einen schnellen Kohleausstieg. Große Koalition blickt gespannt auf die Wahl in Hessen. Wir kommentieren die Lage der Flüchtlinge in Mittelamerika. Und Dortmund spielt unentschieden in der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. In der amerikanischen Metropole Pittsburgh hat es eine Schießerei in der Nähe einer Synagoge gegeben. 8 Menschen wurden angeschossen, mindestens 4 dabei getötet. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen gefasst werden. Die Lage sei wieder unter Kontrolle, so die Polizei auf Twitter. Augenzeugen berichten von einem antisemitischen Hintergrund. Demnach soll der Schütze gerufen haben, alle Juden müssen sterben. Martina Butler berichtet.
Rund um die Tree of Life-Synagoge in Pittsburgh ist ein Großaufgebot der Polizei mit bewaffneten Spezialeinheiten im Einsatz. Sirenen hallen durch das Viertel, in dem zahlreiche Juden wohnen. Krankenwagen stehen mit Blaulicht in den Straßen. In der Synagoge sollen zu Zeiten des jüdischen Gottesdienstes am Schabbat mindestens 4 Menschen erschossen worden sein. Mehrere Polizisten wurden offenbar auch von Schüssen getroffen. Ein verdächtiger Mann wurde festgenommen. Über sein Motiv ist bisher noch nichts bekannt. Es gibt Berichte, dass in der Synagoge auch ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden sei. Die Polizei hat die Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Menschen wurden in Sicherheit gebracht. US-Präsident Donald Trump twittert, er beobachte die Situation.
Seit mehr als 7 Jahren erlebt Syrien einen zermürbenden Bürgerkrieg. Obwohl alle Friedensgespräche bislang gescheitert sind, gibt es jetzt wieder einen neuen Versuch. Eingeladen hat der türkische Präsident Erdogan zu einem Format, bei dem erstmals auch Deutschland dabei ist und Frankreich, dem Russland und der Türkei an einem Tisch sitzt. Bislang gibt es aber noch keine Ergebnisse, so Karin Sens aus Istanbul.
Für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist es der erste Syrien-Gipfel überhaupt. Aber die gesamte Konstellation ist neu. Die Türkei, Deutschland, Russland und Frankreich sitzen an einem Tisch. Dabei soll es hinter verschlossenen Türen vor allem um Idlib gehen. Die Türkei und Russland hatten sich für die nordsyrische Provinz auf eine entmilitarisierte Pufferzone geeinigt. Zum anderen ist ein politischer Prozess unter Führung der Vereinten Nationen Thema und Hilfslieferungen für die Menschen im Land. Vor dem offiziellen Auftakt führten die Staats- und Regierungschefs untereinander Einzelgespräche. Merkel soll mit Präsident Recep Tayyip Erdogan eine halbe Stunde unter anderem über den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gesprochen haben. Er war Anfang des Monats in Istanbul ermordet worden. Merkel traf aber auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und angeblich auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Erdogan sagte zu Beginn des Treffens in Istanbul, die Augen der Welt seien auf diesem Gipfel. Er hoffe auf eine ernsthafte und konstruktive Verständigung. Beobachter erwarten von dem ersten Vierertreffen dieser Art keine greifbaren Ergebnisse, sondern mehr einen Fahrplan für eine politische Lösung des Krieges. Er war vor 7 Jahren ausgebrochen. Angeblich sind 2 weitere Syrien-Gipfel in dieser Konstellation geplant.
Hessen wählt morgen einen neuen Landtag und es wird sehr spannend, wer danach das Bundesland regiert. Volker Bouffier von der CDU, Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD oder vielleicht Tarek Al-Wazir von den Grünen. Alles ist möglich. Beobachter rechnen mit starken Verlusten für die großen Volksparteien, die CDU und die SPD. Davon könnten die Grünen und die AfD profitieren. Wer weiß, am Ende reicht es ja vielleicht doch wieder für eine schwarz-grüne Koalition oder das Wahlergebnis wird ganz andere Dreierbündnisse ermöglichen. Christopher Plass über die politischen Rahmenbedingungen in Wiesbaden kurz vor der Wahl.
Blockaden, Besetzungen erneut haben mehrere tausend Umweltaktivisten für Unruhe im rheinischen Braunkohlerevier gesorgt.
Keine Frage, wenn es wieder zu einer schwarz-grünen Mehrheit reichen sollte im Hessischen Landtag, dann würden sich CDU und Grüne wieder zusammentun. Vielleicht würden voraussichtlich gestärkte Grüne etwas mehr verlangen, warum nicht einen zusätzlichen Minister, aber die Koalition würde man schon fortsetzen wollen. Allerdings, auf eine Koalitionsaussage haben beide Parteien tunlichst verzichtet. Und der grüne Frontmann Tarek Al-Wazir stellt gerne klar.
Also wir sind unterschiedliche Parteien. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass das auch so bleiben soll. Und wir sind natürlich im Wahlkampf alle, die wir hier sitzen, Konkurrenten.
Volker Bouffier muss in den Umfragen einen grünen Höhenflug zur Kenntnis nehmen, bei gleichzeitiger Schwäche der CDU. Er weiß, die Union steht für Turbulenzen in Berlin, die Grünen nicht.
Sie haben es im Moment natürlich einfacher. Sie plakatieren gegen GroKo. Wir haben hier keine GroKo. Und ich glaube, ich trete niemand zu nahe, ist auch nicht unser Ziel. weder der Sozialdemokraten noch von mir.
Keine GroKo in Hessen, so zumindest die Ansage vor der Wahl. Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD formuliert es ähnlich. Ob es rechnerisch für eine GroKo überhaupt noch reicht, bleibt abzuwarten. Allerdings könnte Schäfer-Gümbel danach streben, weil eine GroKo in Hessen ihm ein Regierungsamt bescheren dürfte. Wenn keine andere Wahl bliebe als eine große Koalition, müssten sich Bouffier und Schäfer-Gümbel schweren Herzens aneinander gewöhnen. Eine Alternative beschwört FDP-Spitzenmann René Rock mittlerweile sehr offensiv.
Momentan, wenn man mich fragen würde, wäre mir am liebsten, wenn es gar nicht anders geht, in einem starken bürgerlichen Bündnis ein bisschen grüne Beimischung.
Das wäre Rocks Rezept für ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und Liberalen. Solche kraftmeierischen Sprüche des vermutlich dann kleinsten Bündnispartners FDP würden die kraftstrotzenden Grünen aber wohl mit dem berühmten Bild von Koch und Kellner kontern. Inhaltlich müsste dieses Drei-Parteien-Bündnis einige harte Nüsse knacken. Und die Verteilung der Ressorts dürfte schwierig werden, will doch die FDP das jetzt noch grün regierte Wirtschaftsministerium. Kunstvoller Ressortzuschnitt wäre die Voraussetzung für ein solches Bündnis, mit dem CDU-Mann Bouffier durchaus liebäugelt, wenn es mit den Grünen allein nicht reicht. Rot-Rot-Grün ist, selbst wenn es rechnerisch ginge, so gut wie ausgeschlossen. Linken-Fraktionschefin Janine Wissler sagt zwar, sie sei für Gespräche offen, aber
in den letzten 5 Jahren haben die Grünen halt viel zu viel von ihrem Programm in die Tonne gekloppt und sich zum Mehrheitsbeschaffer der Hessen-CDU gemacht.
SPD-Chef Schäfer-Gümbel hat die Hoffnung auf ein Bündnis mit den Grünen noch nicht aufgegeben, mit der Einschränkung,
dass die Grünen in ökologischen Feldern immer noch einen fortschrittlichen Anspruch haben, aber ich finde, dass der zweite Teil, der soziale, nicht gut erkennbar ist.
Dennoch, das Beispiel Rheinland-Pfalz würde Schäfer-Gümbel gern kopieren. Eine rot-gelb-grüne Ampel unter seiner Führung. Nicht die wahrscheinlichste Option in Hessen, aber wenn sie rechnerisch möglich wäre, würde der Poker um mögliche Koalitionen nach der Wahl noch spannender. Die AfD scheidet als Bündnispartner für alle anderen aus.
Und wie geht es weiter mit der Großen Koalition in Berlin nach der Wahl? Mit dieser Frage beschäftigt sich Anja Günther, unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. 2019 wird ja erst im Herbst wieder gewählt in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Können Angela Merkel und Andrea Nahles ab Montag dann also endlich wieder in Ruhe regieren, weil es erstmal lange Zeit keine Wahlkampfmanöver mehr gibt?
Ja, das ist durchaus ein Szenario, dass selbst wenn CDU und SPD in Hessen stark verlieren, die Große Koalition im Bund trotzdem zusammenbleibt und beide Seiten dann am Montag das sagen, was sie eigentlich schon nach der Bayernwahl gesagt haben, nämlich wir haben verstanden, wir konzentrieren uns jetzt auf die Sacharbeit und versuchen so, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wieder zurückzugewinnen. Und dieses Szenario, das würde natürlich vor allem aus der Angst vor Neuwahlen gespeist, der Angst von Union und SPD, dass danach alles nur noch schlimmer werden könnte. Das andere Szenario, dass es nach der Hessenwahl den großen Knall gibt und man dann schnell und direkt auf das Ende der GroKo zusteuert, das halte ich derzeit für weniger wahrscheinlich.
In der CDU traut sich ja bislang keiner, Angela Merkel zu stürzen. Könnte sich das denn ändern, wenn in Hessen beispielsweise die CDU nicht mehr regieren kann?
Ja, das wäre natürlich auch für die CDU im Bund, also auch für die gesamte Union natürlich der schlimmste Fall, dass man nicht nur verliert als CDU in Hessen, sondern eben, dass Volker Bouffier auch nicht mehr Ministerpräsident bleiben könnte. Dann dürften die Erschütterungen in der Union, mit denen nach der Hessenwahl ohnehin viele rechnen, noch heftiger ausfallen. Und dann werden nicht wenige Christdemokraten diese Niederlage der Union der Bundespolitik ankreiden, den langen und lauten Streit zwischen CDU und CSU, aber auch Parteichefin Angela Merkel wird dann noch mehr unter Druck stehen. Ihr wird man anlasten, dass sie den Streit im Bund nicht schnell genug beendet hat und dass sie möglicherweise auch nicht mehr die Kraft hat, diese große Koalition zum soliden Arbeiten zu bringen. Und Angela Merkel hat ja auch immer gesagt, dass für sie die Ämter als CDU-Parteichefin und als Kanzlerin untrennbar miteinander verbunden sind. Aber wenn sie dann beim CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg nicht mehr zur Parteichefin gewählt werden sollte, dann dürften eben auch ihre Tage als Kanzlerin gezählt sein und vermutlich dann auch die Tage der Großen Koalition.
Schauen wir uns das andere Sorgenkind der Großen Koalition an. Andrea Nahles wollte die SPD neu aufstellen. Mit ihr an der Spitze sind die Wahlergebnisse aber noch schlechter geworden. Bei welchem Szenario morgen steigt die SPD aus der Großen Koalition vielleicht doch aus?
Ja, im Moment hat SPD-Chefin Andrea Nahles die Bedeutung dieser Landtagswahl in Hessen ein bisschen heruntergespielt oder das zumindest versucht. Sie hat ja gesagt, das sei keine Schicksalswahl, nicht für sie selbst und auch nicht insgesamt. Aber klar ist natürlich, sollte die SPD auch in Hessen abstürzen, dann werden die Kritiker in der Partei, die Große Koalition schon lange für falsch halten, natürlich lauter werden. Und dann wird auch der Druck auf Nahles steigen zu handeln und natürlich auch der Druck auf ihre Person zunehmen. Allerdings dürfte auch der SPD klar sein, schnelle Wechsel an der Parteispitze sind nicht unbedingt ein Allheilmittel. Und eine SPD, die rausgeht aus der Großen Koalition, also in die Opposition, dürfte sich dann auch an dieser Stelle schwer tun, zu alter Stärke zurückzufinden. Denn in einer Opposition wahrnehmbar zu sein, das ist deutlich schwerer. Also ich denke, die SPD wird diese Entscheidung tatsächlich nicht überstürzen.
Spekulieren wir trotzdem nochmal über das Ende der Großen Koalition. Welche Chance hätte denn Jamaika bei Neuwahlen vielleicht ohne eine Bundeskanzlerin Angela Merkel?
Die FDP-Spitze ist so, was Jamaika-Gedankenspiele betrifft, noch ein bisschen zurückhaltend. Parteichef Lindner sagt immer, Union und SPD werden erstmal alles tun, um zusammen zu bleiben. Aber wenn die Große Koalition doch platzen sollte und Merkel nicht mehr Kanzlerin sein sollte und wenn es Neuwahlen gibt und wenn dann danach die Union noch das aus FDP-Sicht richtige Personal an der Spitze hat, dann könnte eine Jamaika-Koalition wieder als Option auf dem Tisch liegen. Aber Sie hören es, da ist sehr viel Wenn dabei. Insofern alles Zukunftsmusik und keine schnelle, reale Option.
Anja Günther mit einer Einschätzung im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Umweltschützer und Aktivisten demonstrieren an diesem Wochenende erneut im Rheinischen Revier. Sie wollen das Klima retten und protestieren deshalb gegen den Abbau von Braunkohle. Über 5000 Demonstranten sind gekommen, so die Veranstalter. Weil es in dem Konflikt auch um Arbeitsplätze geht, haben auch RWE-Mitarbeiter eine Mahnwache abgehalten. Auch die Polizei ist da, der Großeinsatz ist noch nicht vorbei. Thomas Wenkert berichtet aus Düren über die Anti-Kohle-Proteste.
Blockaden, Besetzungen erneut haben mehrere tausend Umweltaktivisten für Unruhe im rheinischen Braunkohlerevier gesorgt. Mehrere Stunden lang besetzten Sympathisanten des Anti-Kohle-Bündnisses Ende Gelände ein Bagger im Tagebau Hambach. Sie mussten von der Polizei aus einer Höhe von 80 Metern heruntergeholt werden. Der heutige Tag, Schwerstarbeit für die zahlreichen Hundertschaften der Polizei. Eine Bilanz von Sprecher Paul Kämen.
In Inden hat man versucht, in den Tagebau einzudringen. Das konnten starke Polizeikräfte auch unter dem Einsatz von Pfefferspray bzw. Reizgas verhindern. Dann hat es die Blockade der Hambachbahn gegeben, wo circa geschätzt 1000 Leute auf den Gleisen sitzen. Das sind alles so Punkte, die uns natürlich in Atem halten. Wir gehen davon aus, dass das noch länger andauern wird, weil etwa 1000 Leute von der Hambachbahn, die nicht freiwillig dort runtergehen wollen, zu transportieren, ist ein schwieriges Unterfangen. Vor allem das Gelände ist sehr schwierig, das sind Steilhänge. Aber da müssen wir mal schauen, wir sind gut aufgestellt, das zu packen.
Für die Blockade der Hambachbahn überquerten die Umweltaktivisten auch die Autobahn 4. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Ein Teilstück der Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Mit der Blockade der Hambachbahn haben die Demonstranten eines erreicht. Die RWE-Kraftwerke sind vom Kohlenachschub abgeschnitten. Die Blockade, so ein Sprecher des Organisationsteams, soll noch bis Sonntagmittag andauern.
Wir werden, wie wir angekündigt haben, hier richtig, richtig lange bleiben und effektiv eingreifen in das dreckige Geschäft von RWE hier im Tagebau.
Nach Aussage der Polizei gab es heute schon mehrere Festnahmen. Man werde jede Straftat konsequent verfolgen. RWE hat Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Dennoch hält das Aktionsbündnis Ende Gelände an seinen Aktionen des zivilen Ungehorsams fest. Das erklärte heute Sprecherin Carolina Tschwerwo auf einer Protestkundgebung.
Unsere massenhaften Blockaden heute sind legitimer Protest. Mit diesem werden wir nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst nun auch den Kohleausstieg erkämpfen.
In der Bevölkerung wird die Kritik an den Protesten immer lauter. Seit Wochen gibt es Kundgebungen und Demonstrationen von Kohlegegnern. Die Anwohner fühlen sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Sie wollen endlich wieder in Ruhe leben, ohne Polizeieinsätze und Demonstranten. Antje Grotos, die für die Tagebaubetroffenen des Rheinischen Reviers in der Berliner Kohlekommission sitzt, unterstützt die Aktion gegen die Kohle trotz der Kritik aus der Bevölkerung.
Ich sehe das nicht als Provokation, sondern auf der einen Seite haben wir ja eine unheimlich starke Kohlelobby Und es wird jetzt verhandelt über Milliardengeldern von Strukturwandel. Und das bedeutet auch im Klimaschutz muss man was liefern. Sonst wird dieses Geld nicht fließen. Das muss allen klar sein. Und deswegen braucht es auf der anderen Seite auch Stimmen, die sich für einen sogenannten sofortigen Kohleausstieg einsetzen.
Es ist zu spüren, das rheinische Revier ist gespalten. Die Proteste gegen die Braunkohle werden am Sonntag weitergehen.
Thomas Wenkert berichtete. Die Türkei fordert die Auslieferung von 18 Verdächtigen im Fall Khashoggi. Das lehnt Saudi-Arabien ab. Der Fall müsse erst aufgeklärt werden, so die Begründung des saudischen Außenministers Djouber auf einer internationalen Sicherheitskonferenz. Er sprach im Fall des ermordeten Journalisten von einer Medienhysterie. Einzelheiten von Carsten Kühntop.
Djouber sagte, die Verdächtigen seien saudische Bürger, seien in Saudi-Arabien inhaftiert, dort werde ermittelt und dort würden die 18 Männer strafrechtlich verfolgt. Djouber fügte hinzu, sein Land habe eine vollumfängliche und transparente Aufklärung des Falls versprochen. Die Ergebnisse werde man veröffentlichen. Allerdings, so der saudische Außenminister, bräuchten die Ermittlungen Zeit. Djouber beklagte, dass die internationale Diskussion über dieses Thema ziemlich hysterisch geworden sei. Saudi-Arabien werde bereits beschuldigt, bevor der Fall aufgeklärt sei. Der Außenminister sprach auf einer Sicherheitskonferenz in Bahrain und beantwortete Fragen von Journalisten. Auf derselben Konferenz bezeichnete US-Verteidigungsminister Mattis den Fall Khashoggi als Gefahr für die Stabilität im Nahen Osten. Dass der Journalist in einer diplomatischen Einrichtung ermordet worden sei, gehe uns alle an, so Mattis. Laut der Türkei wird der saudische Generalstaatsanwalt morgen nach Istanbul reisen.
Mexiko hat den Flüchtlingen aus Mittelamerika Hilfe angeboten. Sie könnten das Gesundheitssystem nutzen, die Kinder zur Schule schicken und befristete Jobs annehmen. So die Botschaft des mexikanischen Präsidenten auf Twitter. In dem Video stellt Enrique Peña Nieto aber auch Bedingungen. Die Migranten müssten im Süden Mexikos bleiben und einen Asylantrag stellen. Anne-Kathrin Mellmann aus dem ARD-Studio Mittelamerika kommentiert die Lage der Flüchtlinge.
Mexikos Regierung hat den Mittelamerikanern, die derzeit das Land durchqueren, Arbeitsvisa angeboten. Ist das der Kniefall vor US-Präsident Trump, der die Menschen in seinem Wahlkampf eine Bedrohung nennt und ihretwegen Militär an die Grenze schicken will? Ja, und es ist noch viel mehr. Mit dem Arbeitsvisa-Angebot will Präsident Enrique Peña Nieto retten, was zu retten ist. Seine desaströse Amtszeit endet am 1. Dezember. Beliebtheitswerte im einstelligen Prozentbereich begleiteten ihn. In seinen 6 Regierungsjahren wurden so viele Mexikaner ermordet wie nie zuvor in der Geschichte. Das Verschwinden von 43 Studenten wurde nicht aufgeklärt. Zuletzt tanzte US-Präsident Trump seiner Regierung auf der Nase herum und diktierte einen neuen Freihandelsvertrag. Wenigstens den konnte Enrique Peña Nieto noch schnell unter Dach und Fach bringen, bevor er sich verabschiedet. Trotzdem blieben die diplomatischen Beziehungen zwischen Mexiko und den USA gespannt. Offiziell haben sich die beiden Präsidenten nie besucht. Um keinen diplomatischen Scherbenhaufen an seinen Nachfolger zu übergeben, versucht Enrique Peña Nieto, die Flüchtlingskarawane aufzulösen. Die Hoffnung ist, wenn wenigstens einige die Arbeitsvisa annehmen, könnte sich die Gruppe zersplittern und somit weniger Aufmerksamkeit erregen. Mit Nächstenliebe oder Verständnis für das Schicksal von Migranten hat sein Angebot wenig zu tun. Zu offensichtlich sind die Haken. Ginge es Mexikos Regierung wirklich um die Menschen, hätte er das Angebot nicht auf die Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas beschränkt. Nur wer dort bleibt, kann von der Regelung profitieren. Im Klartext heißt das, geht ihr weiter in Richtung Norden an die US-Grenze, werden wir euch behandeln wie alle anderen Migranten ohne gültige Papiere. Es sind etwa 400.000, die Mexiko pro Jahr durchqueren. Ein großer Teil von ihnen wird von mexikanischen Migrationspolizisten aufgegriffen und abgeschoben. Mexiko macht den Job ganz im Sinne der USA und hält die Honduraner, El Salvadorianer und Guatemalteken fern. Das ist der Dauerkniefall. Abschiebung droht den Menschen im günstigsten Fall. Im schlechteren, der leider sehr häufig ist, werden sie von Beamten ausgeraubt und erpresst. Frauen werden häufig Opfer sexueller Gewalt. Auf der Flucht vor der Unsicherheit in ihren Heimatländern geraten sie vom Regen in die Traufe. Mehr als 400 mittelamerikanische Migranten sind im vergangenen Jahr in Mexiko ums Leben gekommen. Hier sind sie freiwillig für das organisierte Verbrechen, das weite Teile des Landes fest im Griff hat. Sie müssen sich in die Hände krimineller Schleuser begeben, wenn sie es lebend über die US-mexikanische Grenze schaffen wollen. Ausgerechnet die mexikanische Regierung, die sich sonst nicht um den Schutz dieser Menschen schert, verkauft ihr Willkommenspaket jetzt mit dem Argument, es gehe darum, die Migranten zu beschützen. Entsprechend groß ist das Misstrauen der Armuts- und Gewaltflüchtlinge. Leere Versprechungen von Politikern haben sie zu Hause zu oft gehört. Niemand wird auf den Trick des Präsidenten hereinfallen und Asyl oder ein Transitvisum beantragen und sich somit freiwillig in die Hände der Migrationsbehörde begeben. Zu groß ist die Angst vor Abschiebung, zu klar, was Enrique Peña Nieto im Schilde führt. Nur die Verzweifelten werden das tun, die von dem langen Fußmarsch ausgelaugten, die aufgeben. Sie werden auf die Bedingungen der mexikanischen Regierung eingehen und in den südlichen Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas bleiben. Ausgerechnet. Das sind die beiden Bundesstaaten mit besonders extremer Armut und besonders vielen Menschen, die in die USA auswandern oder in Mexiko Stadtarbeit suchen, weil es zu Hause keine Perspektive gibt. Die meisten Mittelamerikaner werden weiterwandern, in ihrer symbolträchtigen Karawane, die in einem Land wie Mexiko echten Schutz bietet.
Anne-Kathrin Mellmann kommentierte. Regierungskrise in Sri Lanka. Der Präsident des Landes hat den Regierungschef abgesetzt, weil in der Koalition die beiden Parteien nicht mehr miteinander können. Ausgerechnet der abgewählte Staatschef ist jetzt wieder zurück im Zentrum der Macht. Bernd Muschborowska über das politische Chaos.
Mit Feuerwerk und Knallkörpern feierten die Anhänger von Mahinda Rajapakse die Ernennung des früheren Präsidenten zum neuen Premierminister Sri Lankas. Mit einem überraschenden politischen Schachzug hatte der amtierende Präsident Maithripala Sirisena ausgerechnet den Mann, den er nach den Wahlen vor 3 Jahren an der Spitze des Staates abgelöst hatte, zum neuen Premierminister ernannt. Der amtierende Regierungschef Ranila Wickremesinghe wurde gestern kurzerhand entlassen. Präsident Sirisena beendete damit eine Koalitionsregierung zwischen zwei verfeindeten Parteien, die seit einiger Zeit nur noch schwer miteinander arbeiten konnten. Doch Wickremesinghe will sich mit seiner Entlassung nicht abfinden. Auch mehrere Minister der bisherigen Regierung haben Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des vom Präsidenten angeordneten Regierungswechsels geäußert. Vor 3 Jahren waren die zuvor weitreichenden Machtbefugnisse des Präsidenten eingeschränkt worden. Ranila Wickremesinghe.
I am the Prime Minister under Article 42.
Ich bin nach Artikel 42 unserer Verfassung der Premierminister dieses Landes. Es gab ein Misstrauensvotum im Parlament gegen mich, das ich gewonnen habe. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Daran hat sich nichts geändert. Deshalb bleibe ich Premierminister und ich werde weiter die Regierung führen.
And I will function as the Prime Minister.
Auf den Straßen der Hauptstadt Colombo gab es heute viele kritische Stimmen zu der überraschenden politischen Wende im Land. So wie der Taxifahrer Ajit Sirivadene. Das Parlament ist doch der Souverän. Nur durch das Parlament kann man solche Probleme lösen. Wer eine Mehrheit im Parlament hat, soll Premierminister werden. Auch ein Passant lehnte den politischen Coup ab. Der Premierminister muss vom Volk gewählt werden. Das kann doch nicht einer allein entscheiden. Der Präsident macht uns völlig lächerlich in der Welt. Die ganze Welt hält uns für dumm. Der neu ernannte und bereits vereidigte Regierungschef Rajapakse begann seinen ersten Tag als Premierminister mit einer religiösen Zeremonie, die von mehreren buddhistischen Mönchen begleitet wurde. Rajapakse ist in Sri Lanka umstritten. Er hatte das Land rund 10 Jahre lang mit harter Hand regiert. Politische Gegner waren verhaftet oder aus dem Weg geräumt worden. Im Jahr 2009 hatte Rajapakse den jahrzehntelangen Krieg gegen die sogenannten Tamil Tigers gewaltsam beendet. Bei der militärischen Niederschlagung der Separatisten wurden allein in den letzten Wochen bis zu 40.000 Zivilisten getötet. Präsident Sirisena hatte vor seiner Wahl vor 3 Jahren die Verfolgung von Kriegsverbrechen während der Herrschaft seines Vorgängers angekündigt. Dabei sollten Verbrechen von beiden Seiten untersucht werden, von den Tamil Tigers und den Regierungstruppen. Doch in der neuen politischen Konstellation dürfte dies kaum möglich sein. Außerdem hatte das Parlament vor einigen Tagen dafür gestimmt, die Opfer des jahrzehntelangen Konflikts zu entschädigen. Rajapakses Anhänger votierten mit der Begründung dagegen, sie wollten keine Entschädigungen für die einstigen Rebellen.
Heute Nacht werden die Uhren in Deutschland wieder eine Stunde zurückgedreht, vielleicht sogar zum letzten Mal. Es gibt viele Anhänger der Sommerzeit, die die Zeitumstellung in Europa abschaffen möchten. Dabei hat die normale Zeit auch ihre Vorteile. Gerade im Winter fällt der Start in den Tag etwas leichter. Wie realistisch ist also der Vorschlag der EU-Kommission? Dazu eine Einschätzung von unserem Brüsseler Korrespondenten Samuel Jakisch.
Die EU-Kommission kann ja selber gar nicht entscheiden, wie spät es in der Slowakei ist oder in Deutschland, aber sie will den Zwang abschaffen, dass alle immer die Uhr umstellen müssen in der EU. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Die Staaten müssen sich einigen, welche Zeit sie behalten wollen, also in welcher Zeitzone sie künftig leben. Und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Einig sind sich alle nur, dass eigentlich niemand neue Zeitgrenzen will, also etwa zwischen Deutschland und Frankreich. Und vor allem will niemand einen Flickenteppich, weil das dann schlecht wäre für den Verkehr, wenn im Flugwesen zum Beispiel hier schon Nachtflugverbot ist, aber dort noch nicht. Oder wenn man im Zug von Saarbrücken nach Brüssel dann dreimal die Uhr umstellen müsste.
Also jetzt sind die Mitgliedstaaten dran. In Deutschland ist noch keine Entscheidung gefallen, wie zukünftig die Uhr ticken soll, sagt unsere Berliner Korrespondentin Cecilia Reible.
Nein, die Bundesregierung muss noch liefern. Das Problem dabei ist, dass sich die Minister und Ministerinnen auch untereinander nicht einig sind, wie es mit der Zeitumstellung weitergehen soll. Entwicklungsminister Müller zum Beispiel würde am liebsten alles lassen, wie es jetzt ist.
Ich bin ein absoluter Anhänger der jetzigen Regelung. Es ist ein absoluter Unsinn, jetzt wieder ganz Europa in Aufruhr zu bringen an diesem Punkt.
Wirtschaftsminister Altmaier dagegen, der will die Zeitumstellung so schnell wie möglich loswerden.
Ich persönlich hätte eine gewisse Vorliebe für die ständige Sommerzeit.
Es gibt also noch Diskussionsbedarf, auch innerhalb der Bundesregierung. Einig ist man sich aber immerhin in einem Punkt. Deutschland soll bei der Entscheidung über die künftige Zeit keinen Sonderweg gehen, sondern sich mit seinen Nachbarn abstimmen.
Kurzer Uhrenvergleich, es ist 18.55 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Nils Winkler aus der Sportredaktion ist im Studio und hat zwei Erkenntnisse nach den Spielen vom Nachmittag.
Es war nicht der Nachmittag der Heimteams. In 4 Spielen konnte kein Gastgeber sein Spiel gewinnen. Und die zweite Erkenntnis, die Spitzenteams in der Bundesliga nähern sich wieder an. Tabellenführer Dortmund hat beim 2:2 Unentschieden gegen Hertha BSC Punkte hergeschenkt. Der Ausgleich für die Berliner fiel erst in der ersten Minute der Nachspielzeit. Trainer Lucien Favre ärgerte sich über Dortmunder Fehler.
Wir machen auch kleine Fehler bei diese zwei Tore. Ein wenig so, das kann normalerweise, man muss das besser machen. Man macht Fehler, man ist abwesend einmal, ein wenig Blackout manchmal und es kostet sehr, sehr viel, klar.
Der BVB ist weiterhin Tabellenführer, aber nur noch 2 Punkte vor dem FC Bayern. 2:1 gewann München in Mainz. Das ist nach Wolfsburg und Athen bereits der 3. Auswärtssieg in einer Woche für den FCB. 6 Spiele lang hat der VfL Wolfsburg auf einen Sieg warten müssen. Heute haben die Niedersachsen wieder gewonnen. Deutlich mit 3:0 bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Daniel Neuhaus berichtet.
Von allem zu wenig und davon zu viel. Fortuna Düsseldorf enttäuscht erneut. Ohne Torgefahr, aber zweikampfschwach präsentierten sich die Rheinländer auch gegen den VfL Wolfsburg. Die 5. Niederlage in Folge, die logische Konsequenz. Wolfsburg dagegen befreit sich im Krisenduell der Liga. Das 3:0, der erste Sieg seit Anfang September. Ein Handelfmeter vor der Pause und 2 weitere Treffer ohne nennenswerte Düsseldorfer Gegenwehr nach dem Wechsel. So sorgt der VfL für etwas Ruhe im Umfeld und klettert in der Tabelle. Düsseldorf bleibt Letzter und hat in dieser Form nichts in der ersten Liga zu suchen.
Das Tabellenende ist auch für Hannover 96 gefährlich nah. Die Hannoveraner haben heute ihr Heimspiel gegen Augsburg mit 1:2 verloren. Nach zuletzt 4 Punkten aus 2 Spielen gab es heute Saisonniederlage Nummer 5. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Bebu 20 Minuten vor Schluss nichts. Hannover ist Drittletzter. 96-Trainer André Breitenreiter bleibt dennoch optimistisch.
Ja, wichtig sind immer die Leistungen und die waren heute insbesondere in den letzten 30 Minuten sehr, sehr gut. Wir hatten noch genug Möglichkeiten, um das Spiel zu drehen. Wir hatten klasse Torchancen, aber leider wollte der Ball heute nicht rein.
Seit 18.30 Uhr spielt Hoffenheim gegen den vorletzten Stuttgart. Es steht 25 Minuten nach Anpfiff 0:0. In der zweiten Liga ist Köln weiterhin Tabellenführer. Dazu reichte ein 1:1 gegen Heidenheim. Paderborn spielte 3:3 gegen Sandhausen und bleibt Tabellensechster. Bielefeld verlor 0:1 in Aue. In der dritten Liga hat Uerdingen sein Heimspiel gegen Lotte 0:2 verloren. Der KFC bleibt Tabellendritter. Aber Hansa Rostock ist herangerückt. Die Rostocker gewannen 3:1 gegen Fortuna Köln. Das war der 6. Sieg im 13. Spiel für Hansa. Jan Dittjogeit berichtet.
Das 1:0 nach 11 Minuten durch einen Kopfball von Oliver Hüsing. Das 2:0 nach 25 Minuten durch einen Kopfball von Kai Bülow. Und der dritte Treffer folgte 9 Minuten vor der Pause durch Mervey Biancardi. Köln kam durch Kegel in der 69. Minute lediglich zum Ehrentreffer. 10 Punkte aus den jüngsten 4 Partien. Der FC Hansa nähert sich nach und nach den Aufstiegsplätzen an. Für Trainer Pavel Dotschev ist das Team nun endlich auf Kurs.
Wir haben jetzt eine kleine Serie so gestartet. Das gibt uns schon sehr gutes Gefühl natürlich. Die Mannschaft ist zusammengewachsen, die Mannschaft wächst noch zusammen. Ich bin so zufrieden.
Und dieses 3:1 war genau der richtige Mutmacher für das große DFB-Pokalspiel am kommenden Mittwoch gegen den 1. FC Nürnberg.
Eine Überraschung hat es im Tennis gegeben. Der Hamburger Alexander Zverev hat unerwartet das Finale beim ATP-Turnier in Basel verpasst. Der 21-Jährige unterlag dem rumänischen Qualifikanten Marius Copil in 3 Sätzen.
Nils Winkler mit dem Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und auch die Sendung geht zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.